Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, als vor 200 Jahren, im Oktober 1817, Studenten auf der Wartburg gegen Kleinstaaterei und Restauration und für ein geeintes, freiheitliches Deutschland demonstrierten, sangen sie das Lutherlied »Ein feste Burg«, ist unser Gott. Als einige Jahrzehnte später ein wenig freiheitliches, aber geeintes deutsches Reich zustande gekommen war, besangen es Protestanten als das Reich, das uns doch bleiben müsse. Als vor gut 100 Jahren der Erste Weltkrieg begann, schmetterten die Massen auf dem Berliner Schlossplatz gleich hier nebenan dasselbe Lied. Nicht viel später beschworen die sogenannten deutschen Christen und andere braunbegeisterte Protestanten mit diesem Lied das tausendjährige Reich. Aber auch außerhalb Deutschlands sang man den Lutherchoral in Momenten militärischer und politischer Zuspitzung. Für die Finnen wurde das Lied zum Mittel des Protests gegen die russische Oberherrschaft, für die Esten gegen die Bedrückung durch die Sowjetunion. Die Norweger sangen es, als Nationalsozialisten den Dom von Trondheim besetzten. Ja, selbst im fernen Osten wurde der Lutherchoral zum Fanal, als Koreaner ihn gegen die japanische Besatzungsmacht aufboten. Die Marseillaise der Reformation, wie Heinrich Heine das Lied begeistert nannte, hatte es weit gebracht. Sie war aus den Räumen der Kirche ausgewandert, hatte Straßen, Plätze und Schlachtfelder erobert. Es verwundert nicht, dass manche das Lied durch diese Geschichte für hoffnungslos politisiert und militarisiert halten, so hoffnungslos, dass man es heute nicht mehr singen könne. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer fielen. Wenngleich das Meer wüstete und wallte und zu seinem Ungestüm alles zusammenfiele. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heidenvölker müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heidenvölkern, der Höchste auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Psalm 46, das Lied des Volkes Israel, von dem der Choral »Ein feste Burg« seinen Ausgang nahm. Ein Lied des Gottvertrauens und der Angstfreiheit. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Der Herr ist mit uns, ist unser Schutz. Darum fürchten wir uns nicht. Dabei gäbe es allen Grund für Furcht und Angst. Der Psalm spricht von den großen Nöten, die uns getroffen haben. Worin diese Nöte bestehen, wird in zwei dramatischen Panoramen entfaltet. Einem Panorama wüster Naturgewalt und einem Panorama wütender kriegerischer Aggression. Zunächst die Naturgewalt. Ein Erdbeben, ein Seebeben. Die Berge erzittern, das Meer tost, die Berge stürzen hinein, alles geht unter. Das kennt man aus Erfahrung, wo das Volk Israel lebt. Erdbeben, Seebeben, das haben die Leute durchgemacht oder sie haben immer wieder davon erzählen hören, wie es war. Wenn die Erde wankte und das Meer in turmhohen Wellen landeinwärts raste, wenn die Häuser zusammenbrachen, Mensch und Tier unter sich begruben. Und das Schlimmste, wenn der Boden unter den eigenen Füßen wankte, oben und unten durcheinander gerieten. Die elementare Orientierung ging verloren, das Chaos ringsum wurde zum Chaos im eigenen Inneren. Umfassende Haltlosigkeit. Und dann die kriegerische Gewalt. Bogen, Spieße, Gefechtswagen. Ansturm der Feinde, Völker und Reiche im Kampf. Auch das kennt man, wo der Psalm gesungen wird. Es ist noch nicht lange her, da wurde der Norden des Landes brutal erobert und zerschlagen. Die mächtigen Assyrer überrannten den schwachen Kleinstaat Israel und machten ihn zum Vasallen. Ein Teil der Einwohner wurde verschleppt. Angst und Schrecken überall, auch im Süden, der das grausame Schauspiel mit ansah und nicht wusste, ob er vielleicht als Nächster an der Reihe sein würde. Naturgewalt und Kriegsgewalt. Grund für Existenzängste der elementarsten Art. Und dennoch beginnt der Psalm mit einem Gegenakkord. Nicht Haltlosigkeit und Angst, sondern inmitten der Bedrohung durch Naturchaos und Kriegsgewalt Zuversicht und Stärke. Der trotzige Ruf, wir fürchten uns nicht, wenngleich die Welt unterginge. Denn wir sind nicht allein. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Er ist stärker als jedes Chaos, denn er hat schon am Anfang das Chaos gebändigt, so eine verbreitete Vorstellung im Orient. Er hat Ordnung geschaffen, indem er Wasser und Erde trennte, die Zeiteinteilung schuf, verschiedene Lebewesen für verschiedene Lebensräume vorsah. So lässt er auch weiterhin das Chaos nicht überhand nehmen, sorgt für Ordnung, Schutz, Überleben inmitten einer Welt, in der es drunter und drüber geht. Aber er ist nicht nur stärker als das Chaos, er ist auch stärker als jeder menschliche Gewalttäter, jeder Aggressor. Nicht umsonst lautet einer seiner Beinamen Herr Zebaoth, Herr der Heerscharen. Er kann in Kämpfe eingreifen, einem Volk den Sieg verschaffen, die Gegenseite fallen und verzagen lassen, ihre Waffen zerschlagen und ihre Wagen verbrennen. Diese göttliche Kraft der Ordnung und Bewahrung, an einer Stelle hat sie sich handgreiflich erwiesen. An einer Stelle haben die Psalmsänger sie selbst erfahren, in der Geschichte der Stadt Gottes, Jerusalems. Inmitten der anbrandenden Chaoswogen steht, wie es in der Luther-Übersetzung in bewusstem Kontrast heißt, feinlustig die Stadt Gottes. Das heißt, sie steht dort unbeschwert und voller Freude. Für sie ist das Wasser keine Bedrohung, sondern es speist ihre vielen Brunnen und dient den Bewohnern. Und inmitten der heranbrausenden Feinde bleibt diese Stadt fest. Die heidnischen Völker und Reiche mit all ihren Truppen und Waffen können ihr nichts anhaben. Jerusalem hat es erlebt. 20 Jahre nach dem Untergang des Nordreichs waren die Assyrer auch im Süden eingefallen und mit einem großen Heer vor Jerusalem erschienen. Dann aber hatten sie nach biblischer Überlieferung in plötzlicher Schwäche die Belagerung abgebrochen. Die Stadt blieb unversehrt. Das zweite Buch der Könige beschreibt diesen Vorgang als unmittelbares Eingreifen Gottes. Und der Psalm weiß es auch. Weil Jerusalem Gottes Stadt ist, weil er hier im Tempel anwesend ist, wie nirgends sonst auf der Welt, deshalb konnten andere Völker, die Heiden, auch mit größter Übermacht nichts ausrichten. Seine Gegenwart hat Jerusalem zu einer uneinnehmbaren Festung, zu einer Burg gemacht. Ja, genau genommen muss man umgekehrt sagen, er selbst, Gott, ist die uneinnehmbare feste Burg, in der die Bewohner Jerusalems sicher sind. Und in der Tat kann der erste Satz im Hebräischen auch so wiedergegeben werden: Gott ist unsere Burg und Festung. Indem die Feinde zurückweichen, schwach werden mit ihrer großen Armee, scheitern sie also an Gott selbst, der Herr der Heerscharen ist. Den Bewohnern bleibt nur eins: Gott für die Bewahrung zu danken, den göttlichen Sieger zu preisen, anzuerkennen, dass er Gott ist und dass sie stille sein, sich auf ihn verlassen können. Liebe Gemeinde, es ist eine uralte Vorstellung, dass Gottes Nähe gerade in Krieg und Sieg erfahren wird. Wir finden sie nicht nur in unserem Psalm, sondern auch an anderen Stellen des Alten Testaments. Wir finden sie in anderen Religionen und wir finden sie in unserer eigenen christlichen Geschichte. Spätestens mit einer Erfahrung kommt diese Vorstellung an ihre Grenze. Wenn das Ergebnis eines Krieges nicht Sieg, sondern Niederlage, nicht Bewahrung, sondern Vernichtung heißt. Was ist dann mit Gott, der festen Burg? Ist sie geschleift? Auch Jerusalem sollte in die Lage kommen, sich dieser Frage stellen zu müssen. In der Auseinandersetzung mit dem nächsten Großreich, dem der Babylonier, kam die Stadt Gottes nicht so glimpflich davon. Nun wurde sie dem Boden gleichgemacht, hieß das Schicksal auch im Süden Deportation. In einer ganz kurzen Passage des Psalms, die wohl nachträglich hinzugekommen ist, spiegelt sich diese Erfahrung. Hier ist Gott der Herr, nicht der Herr, der seine Stadt bewahrt, indem er sie vor feindlichen Reichen schützt. Er weist Gott seine Macht nicht in der Niederlage der feindlichen Heidenvölker und im Sieg Jerusalems. Es geht um Vers 10. Da soll Gott angeschaut werden als der, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Kriegswagen verbrennt. Das ist ursprünglich eine Beschreibung dessen, was Gott mit den Feinden Jerusalems tut. Eingeschoben aber werden die Wörter: schaut den Gott an, der den Kriegen steuert in aller Welt. Anders gesagt, schaut den Gott an, der alle Kriege auf Erden beendet. Diese wenigen Worte signalisieren eine Drehung um 180 Grad, die eine spätere Generation von Psalmsängern hier vollzieht. Die Erfahrung der eigenen Niederlage und Kriegsnot hat dazu geführt, die Vorstellung von einem Gott, der im Krieg den Sieg gibt, der das eine Volk jubilieren und das andere verzagen lässt, zu verabschieden. Ein kleiner Stachel im Text, der nicht von Krieg und Sieg spricht, sondern vom Frieden, und nicht von Israel und den Heidenvölkern, sondern gleichermaßen von allen Völkern der Welt. Ein Überschuss sozusagen, der auf einen weiteren Horizont verweist. Ein feste Burg ist unser Gott. Luthers Lied trägt ausdrücklich den Titel, der 46. Psalm: Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Und die ersten Zeilen dichten den Psalm bis in wörtliche Formulierungen hinein nach. Die Rede von Gott als fester Burg verbildlicht die Rede von Zuflucht und Stärke, wie es nicht nur der sprachlichen Möglichkeit des Hebräischen, sondern auch dem weiteren Gang des Psalms entspricht. Dass dieser Gott uns frei hilft aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen, gibt den Halbsatz des Psalms wieder, der von Gott als Hilfe in den großen Nöten spricht, die uns getroffen haben. Und doch werden gleich in diesen selben ersten Zeilen die Weichen grundlegend anders gestellt. Der Gott, der die feste Burg ist, ist auch ein gute Wehr und Waffen. Das heißt, Gott hilft hier nicht in Kriegen, die mit Waffen geführt werden, verleiht keinen Sieg und bewahrt nicht vor Niederlagen durch die Armeen feindlicher Völker. Von einem militärischen Krieg ist in dem Lied, anders als im Psalm, mit keinem Wort die Rede. Von handgreiflichen, eisernen Waffen ebenso wenig. Gott wirkt selbst als abwehrendes, schützendes, siegreiches Kriegsgerät. Dem entspricht, was das Lied von dem Feind zu sagen hat, gegen den Gott als Burg, Wehr und Waffen steht. Hier ist nicht von feindlichen, heidnischen Völkern und Reichen die Rede, die zurückzuschlagen und militärisch zu besiegen wären, sondern der Feind ist der Gegenspieler Gottes selbst, der Teufel. Liebe Gemeinde, was wir hier vor uns haben, und die weiteren Strophen werden das noch deutlicher machen, was wir uns hier vor uns haben, ist die vollständige Entmilitarisierung eines Psalms, der von militärischen Erfahrungen geprägt ist und militärische Erfahrungen religiös deutet. Und Sie werden es vielleicht an der Melodie bemerkt haben, die wir gesungen haben, die ursprüngliche Melodie. Versuchen Sie einmal danach zu marschieren. Da würde auch der geübteste Soldat stolpern müssen. Entmilitarisierung auch in der Musik. Und so sind alle Vokabeln des Liedes, die in militärische Zusammenhänge gehören, hier nur noch Bilder. Damit aber wird die Botschaft nicht harmloser, sondern sie wird ungeheuer verschärft. Denn der Teufel spielt in einer anderen Liga als die feindlichen Heidenvölker mit ihren Waffen und Armeen. Von ihm gilt, was die letzte Zeile der ersten Strophe mit dem Buch Hiob sagt, dass auf Erden nicht seinesgleichen ist. In einer unendlichen Vielzahl von Teufeln auf Erden präsent und aktiv, knechtet er, wie es im Epheserbrief heißt, als Fürst dieser Welt die gesamte Menschheit mit tausenderlei Plagen. Das hat der altböse Feind schon immer getan. Doch jetzt meint er es mit besonderem Ernst, stellt er sich besonders sauer. Jetzt kämpft er ums Ganze. Das Lied bezieht seine Dramatik eben daraus, dass es vom äußersten Ernstfall spricht. Was ist der Ernstfall? Das Lied singt in der ersten Person Plural. Da singen wir. Wir singen von uns. Und so beschreibt es auch den Ernstfall als etwas, was mit uns geschieht. Als eine Gefahr, die uns bedroht, die uns zu verschlingen sucht. Aber worin besteht sie? Das wird kaum ausbuchstabiert. Der Dichter scheint vorauszusetzen, dass es für die, die das Lied singen, auf der Hand liegt. Erst von der letzten Strophe her, die nicht mehr in Bildern spricht, wird die Richtung klar. Weshalb nebenbei bemerkt, der verbreitete Brauch, nur die ersten drei Strophen zu singen, nichts weniger bedeutet, als das Lied zu kastrieren. Das Reich muss uns doch bleiben, darauf läuft es hinaus, darum soll es gehen. Das Reich, von dem die Evangelien sprechen, das Himmelreich, das Gottesreich, in dem Sinn und Ziel des Christenlebens liegen. Das ist bedroht, dass es uns nicht bleibe, ist die Gefahr. Dass er uns da heraus und von Gott wegziehe, das ist des Teufels Ziel. Martin Luther und seine Glaubensgenossen erfuhren den Ernstfall im Schicksal der Reformation und ihrer Anhänger. In der Unterdrückung des Evangeliums und der Verfolgung der Evangelischen erlebten sie den Teufel selbst am Werk, der sie mit allen Mitteln, mit List und Tücke und nackter Gewalt von Gott, wie sie ihn endlich erfahren hatten, wieder abbringen wollte. Doch Luther erlebte dasselbe Drama auch auf einer anderen Ebene, die nicht an jene besondere Epoche gebunden war. Darin, dass er selbst keineswegs unangefochten im Gottesreich saß, dass Zweifel, Phasen der Glaubensdürre, Erfahrungen des Versagens sein eigenes Herz regelrecht zum Schlachtfeld machten. Es waren Anfechtungen von solcher Macht, dass er sie nur als widergöttliche Angriffe verstehen konnte, und es erschien durchaus nicht immer ausgemacht, wer das Feld behalten werde. Liebe Gemeinde, in dem das Lied auch von solchen Kämpfen spricht, ist es vielen von uns nicht ganz fern. Zweifel, Glaubensdürre, Schuldbedrückung, das kennen wir. Und dazu gehört auch, dass solche Erfahrungen nicht in unserer Gewalt liegen, dass sie uns in der Hand haben, von größerer Macht sind als wir selbst. Feindlicher, unsere tiefsten Gewissheiten, unser Verhältnis zu Gott, bedrohender Macht. Mit unserer Macht ist dagegen nichts getan, heißt es im Lied, und so bietet es keinen geringeren auf als Gott selbst, der die feindlichen Attacken zurückschlagen, der uns bei sich halten wird. Den Herrn Zebaoth, Herrn der Heerscharen, wie es pointiert mit dem Psalm heißt. Nur, und hier erreicht die Entmilitarisierung des Psalms ihren Höhepunkt, das Lied weiß über diesen Gott etwas zu sagen, was zu dem machtvollen Titel in vollkommenem Gegensatz steht. Er ist ein Gott in Menschengestalt. Mehr noch, in Knechtsgestalt, wie der Philipperbrief sagt, ein Mensch, der waffen- und wehrlos am Kreuz starb. Er heißt Jesus Christ. Einen anderen Gott, der für uns antreten könnte als diesen, gibt es gar nicht. Und ist kein anderer Gott, erstes Gebot. Weil hier aber tatsächlich Gott für uns antritt, ist das Lied sicher, das Feld muss er behalten. Durch die Verleihung militärischer Kraft und Siege behält er das Feld nicht. Womit er für uns und in uns kämpft, sagt die letzte Strophe mit seinem Wort, seinem Geist und Gaben. Wort, Geist und Gaben, die unsere Zweifel überwinden, wo sie überhand zu nehmen drohen, die unseren Glauben lebendig machen, wo er zu verdorren droht, die unser bedrücktes Herz der vergebenden Liebe Gottes gewiss machen, wo sich mit der Last des Versagens quält, und die unser hartes Herz zur Liebe erweichen, wo es auf Abgrenzung und Selbstdurchsetzung auch mit Waffengewalt gepolt ist. So hält der Herr der Heerscharen mit dem Namen Jesus Christus uns in seinem Reich. Und so muss es uns und werden wir darin bleiben. In dieser Zeit angefochten, rückfallgefährdet und voller Schwächen. Dereinst, so dürfen wir hoffen, mit allen Fasern unseres Lebens. Der Ernstfall teuflischer Attacke, der nicht nur unserem Herzen gilt, sondern zugleich unserer körperlichen, materiellen und sozialen Existenz, der Angriff, der um des Glaubens willen Leibgut, Ehrkind und Weib nimmt, bleibt uns hier und heute erspart. Ein Blick nicht nur in die Reformationszeit, sondern in die Gegenwart anderer Länder zeigt, wie wenig selbstverständlich das ist. Er sollte uns präsent halten, dass die Möglichkeit solchen Schicksals zum christlichen Glauben hinzugehört und dass daraus schneller Wirklichkeit werden kann, als wir denken, auch in unseren Breiten. In Norwegen erschien vor 50 Jahren ein Büchlein mit dem unserem Lied entnommenen Titel »Nehmen Sie den Leib«. Das Büchlein, das schnell zum Bestseller wurde, handelt vom Widerstand der lutherischen Kirche des Landes um des Evangeliums willen gegen die nationalsozialistische Besatzungsmacht, die Hunderte von Geistlichen, Pfarrer wie Bischöfe, ins Lager brachte. Derselbe Titel könnte über den Lebensgeschichten unzähliger Christen unserer Tage stehen. Singen wir mit ihnen, hoffen wir, falls es dazu käme, ihrem Vorbild gewachsen zu sein. Vor allem aber teilen wir mit ihnen die Gewissheit, dass Christus selbst in und um uns das Feld behält. Amen.